Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. Daniela, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, heute beim Podcast mit mir über das spannende Thema Ernährung bei Dünndarmfehlbesiedlung und Reizdarm zu sprechen. Du bist ausgebildete Diabetologin und Ernährungswissenschaftlerin und bezeichnest dich selbst als Bauchdetektivin, die sich auch den kompliziertesten Fällen annimmt, weil du, ähnlich wie ich meine Arbeit verstehe, den Sachen auf den Grund gehen möchtest. Daniela, herzlich willkommen im Podcast.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich bei dir sein kann heute.
Habe ich irgendwas in der Einleitung vergessen? Brauchen die Zuhörer noch irgendwelche Informationen über dich, damit sie so ein bisschen ein Gefühl haben, wer spricht denn da überhaupt, falls sie dich noch nicht kennen?
Vielleicht eine kleine Korrektur. Also Diabetologin ist es eigentlich nicht, sondern Diätologin. Ich betreue eben keine PatientInnen mit Diabetes, sondern schwerpunktmäßig wirklich die Gastroenterologie. Das heißt wirklich PatientInnen mit Bauchbeschwerden, obwohl natürlich in der Ausbildung lernen wir alle natürlich alles als Diätologinnen. Aber es geht dann darum, dass die meisten von uns sich dann Schwerpunkte suchen. Und bei mir war das sehr bald klar, dass das für mich der Darm sein wird oder die Bauchbeschwerden grundsätzlich, weil mich das einfach am meisten fasziniert und interessiert hat. Und so wie du sagst, ja, ich bin eben eine Bauchdetektivin, weil ich dem Ganzen wirklich auf den Grund gehen mag. Und da muss man oft wirklich ein bisschen, ja, detektivisch vorgehen und wirklich schauen, wo liegen da wie ist die Beweislage, wo liegen da irgendwelche Hinweise und so weiter. Vielleicht zu mir kurz als Person. Also ich bin Österreicherin, wie man hört. Also ich lebe jetzt seit 1997, seit ich da mein Studium der Ernährungswissenschaften begonnen habe in Wien. Habe dann später die Diätologieausbildung eben nachgeholt, um eben auch PatientInnen betreuen zu dürfen, weil das darf man rein rechtlich in Österreich nicht, nur als Diätologin eben darf man mit Menschen mit Erkrankungen betreuen, ernährungstherapeutisch. Und ich habe eine kleine Familie, also ich habe auch zwei Buben, die sind jetzt 6 und 9 Jahre alt, also die halten mich auch auf Trab neben meiner freiberuflichen Tätigkeit. Also ich bin jetzt 100% seit 2023 eigentlich 100% wirklich freiberuflich als Bauchdetektivin tätig in einer Ordination in Wien und auch natürlich online. Also ich betreue da Patientinnen aus dem ganzen deutschsprachigen Raum mittlerweile.
Super, ja, das braucht es auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Kannst du mal beschreiben, wie gehst du denn mit Menschen, die zu dir kommen, die Reizdarmbeschwerden haben oder SIBO, wie gehst du denn da vor? Gerade was ist dein Fokus ernährungstechnisch, was fragst du da ab und wie kriegst du da für dich eben deine Detektivarbeit raus?
Mhm. Ja, also ich, bevor ich überhaupt einmal eine Ernährungstherapie wirklich starte, erhebe ich mal grundsätzlich den Status quo. Ja, ich schaue mal, wie geht's dem Patienten, wo befindet sich der jetzt aktuell gerade? Und das beginnt eigentlich schon, bevor ich den Patienten überhaupt zum ersten Mal sehe, in der Ordination oder in meinem Zoom-Raum, ja. Das heißt, ich lasse mir mal vorab schon alle Befunde schicken vom Patienten, alle, die relevant sind, also Blutstuhluntersuchungen, Atemtests, Gastro, Koloskopie, also Magen-Darm-Spiegelungsbefunde, Allergiescreenings zum Beispiel auf ein spezifisches Immunglobulin, also spezifische IgEs für Nahrungsmittel, Arztbriefe und so weiter. Ich schaue mich natürlich dann auch die ärztliche Zuweisung an, wo dann eben eh schon die Diagnose auch draufsteht und wofür dann die Ernährungstherapie gebraucht wird. Und ich werte auch meinen Erstgesprächsfragebogen aus. Also die PatientInnen bekommen bei mir schon einen relativ detaillierten Fragebogen vorab, wo ich schon ganz viel vorher einfach Frage abgreife, damit ich mir eben ähnlich wie ein Detektiv einfach schon mal so eine Landkarte bauen kann und schauen kann, wo sind da die Fakten, wie schaut's aus. Genau, das ist einmal ganz wichtig, dass man schon vorher weiß, welche Diagnosen gibt's, welche Medikamente, Supplemente nimmt der Patient, die Patientin, wie ist die Ernährungsweise, wie oft isst derjenige, wie ist Essen und Trinken aktuell überhaupt, also was wird denn gegessen, getrunken, wie wird gegessen und getrunken, ganz wichtig, ja. Aber auch so Sachen wie, da sind die Patientinnen dann schon ganz überrascht, wenn sie sowas ausfüllen müssen oder wenn wir über sowas sprechen, nämlich auch das Umfeld, Beruf, Familie, Hobbys, Aktivitäten, auch Selbsteinschätzung betreffend Stresslevel frage ich ab. Dann auch natürlich, wie schlafen die Patientinnen? Wie lang schlafen sie? Wie gut schlafen sie? Ich schaue mir bei Frauen immer auch den Zyklus mit an. Ist der regelmäßig? Gibt es Beschwerden? Dann natürlich auch, wie schaut die Verdauung aus? Wie häufig hat der Patient, die Patientin Stuhl? Wie geht's da? Also gibt es da Beschwerden? Und natürlich dann aktuelle Beschwerden und Anliegen vom Patient, von der Patientin. Also das ist schon mal alles im Erstgesprächsfragebogen. Und wenn wir uns dann im Erstgespräch sehen, das dauert mindestens 60 Minuten, dass wir dann da nochmal detaillierter einsteigen und dass ich da dann nochmal nachfrage und wirklich schaue, okay, Essen, Trinken, wie schaut es jetzt wirklich genau aus aktuell? Oft verändert sich das ja auch kurzfristig. Dann klären wir einzelne Punkte noch ab aus dem Fragebogen. Ich schaue dann wirklich auch, dass ich die Persönlichkeit abgreifen kann vom Patienten, von der Patientin, weil manche sagen, ich bin selber so ein gestresster Mensch oder ich bin wahnsinnig ängstlich oder so. Ja, das ist einfach alles wichtig, was dann in die Ernährungstherapieplanung einfließt. Ja. Und natürlich reden wir dann im Erstgespräch auch drüber, was die Ziele vom Patienten sind und was dann mein ernährungstherapeutisches Therapiekonzept ist, das erkläre ich dem Patienten und was dann auch meine Ziele wären. Das muss nicht immer das Gleiche sein. Ja, als Therapeut, Therapeutin hat man oft andere Ziele und man muss es natürlich dann auf eine Linie bringen und schauen, dass man da, dass das gut zusammenpasst. Ne? Genau.
Ich erlebe in der Praxis häufig, dass halt diese Ernährung für die Patienten ein ganz, ganz wichtiger Anteil ist, weil sie darüber halt Selbstwirksamkeit erfahren. Das heißt, viele haben auch schon verschiedene Sachen ausprobiert. Wie holst du da die Menschen ab? Also das heißt, wir gehen jetzt davon aus, du hast deine ganzen Befunde gesichtet, du weißt, das ist jetzt ein klassischer Reizdarmpatient, das heißt, alle Befunde waren unauffällig, er hat aber seine Verdauungsbeschwerden. Wie gehst du da mit dem Patienten dann vor, wirklich bezogen auf die Ernährung?
Also erstens schaue ich mal, dass ich das ein bisschen relativiere. Ja? Die meisten kommen ja zur Ernährungstherapie, zu einer Ernährungsfachkraft, Diätologin, weil es um die Ernährung geht, ja, weil sie denken, das ist der Fokus, ja. Aber ich erkläre dann immer auch, dass auch schon im Erstgespräch eben, dass es nicht nur die Ernährung ist, also nicht nur das, was wirklich dann im Endeffekt am Teller landet, sondern dass wir uns auch anschauen müssen, wie diese Sachen gegessen werden, ganz egal, was da am Teller liegt. Das heißt, wird wirklich langsam gegessen, gut gekaut, wird auch nichts nebenbei gemacht. Das sehe ich ganz oft, dass viele voll nebenbei essen. Also die arbeiten, schreiben irgendwelche E-Mails oder sie sind am Handy und schauen in Social Media herum oder YouTube oder Fernsehen daneben. Und das ist eben ein Aspekt, den ich dann auf jeden Fall anspreche, wo ich dann sage, also das ist die Basis. Ja, wir brauchen gar nicht reden über, was esse ich jetzt, wenn das nicht passt, wie esse ich. Ja? Und das Nächste, was bei mir auch einmal gleich angesprochen wird, ist diese Geschichte Stressachse. Also dass ich da wirklich auch aufkläre, die Verdauung, also wenn ich Bauchbeschwerden habe und es ist unter Anführungszeichen alles in Ordnung, die Patientinnen sind ja, gerade Reizdarmpatientinnen sind sehr frustriert, weil die haben alle möglichen Checks gemacht, weil Reizdarm ist eine Ausschlussdiagnose, das heißt, es wird alles abgecheckt. Und wenn da nirgendwo was rauskommt, dann ist es Reizdarm, ja. Und das ist sehr frustrierend für viele, ja. Und ich sage dann immer, das ist wichtig, ja, damit man da nichts übersieht. Und es ist dann so, dass es nicht nur am Essen liegt, sondern eben auch, ich muss dann schauen, dass ich die Verdauung optimal unterstütze. Und das tue ich nur dann, wenn ich wirklich auch im sogenannten Verdauungsmodus auch esse. Ja, wir haben zwei Modi. Quasi in unserem Unbewussten, in unserem vegetativen Nervensystem. Das eine ist der Stressmodus, dieser Fight and Flight des Sympathikus. Und der andere ist dieser Rest-and-Digest-Modus, sagt schon der Name auf Englisch, Entspannungs- und Verdauungsmodus vom Parasympathikus. Und nur wenn wir in diesem Modus essen, dann ist auch sichergestellt, dass die Nährstoffe gut aufgenommen werden. Und das ist nämlich beim Reizdarm auch wichtig zu verstehen, weil die Beschwerden kommen meistens daher, dass sehr viele Sachen in den Dickdarm kommen, die dann Probleme machen, die dann dort vom Mikrobiom, von der Darmflora, wie man früher gesagt hat, und ich sage gern den Darmzoo, also quasi die Gemeinschaft an Bakterien, Viren und Pilzen, die mit uns in Symbiose dort leben, fermentiert werden. Und das ist dann das, was dann oft die Probleme macht. Und es sind schon oft Trigger im Essen, die das auslösen. Aber wenn ich jetzt im, sagen wir, Stressmodus esse, dann kann es einfach sein, dass dadurch die Verdauung so runtergefahren wurde, weil im Stress, also im Fight or Flight, Kampf- oder Fluchtmodus muss ich nicht verdauen. Das ist das Letzte, an was ich denke, oder der Körper denkt, und er reguliert dann alles runter. Und die Verdauungsscheren, also die Enzyme, die quasi die Nahrung ganz klein schnipseln, sodass sie im Dünndarm ins Blut aufgenommen werden kann, die fehlen dann eventuell, und dann kommen dadurch Sachen in den Dickdarm, die dort nichts verloren haben. Aber der Darm so freut sich, fermentiert drauf los, bildet Gase, da kommt es dann zu den großen Blähungen, Blähbäuchen, aber natürlich auch die Stoffe wirken, die Fermentation dann bewirkt. Also die Stoffe, die rauskommen bei der Fermentation, wirken wie ein Magnet für Wasser und ziehen Wasser in den Darm, und dann kommt es zum Beispiel zu den Durchfällen. Also das ist wichtig zu wissen, und das ist auch wieder sowas, wie ich sage, so wie das Essverhalten, die Basis, bevor wir dann reinschauen in Trigger im Essen. Ja?
Wie würdest du denn sagen, wirkt sich das denn aus, wenn wir da beim Essen Fernsehen schauen oder am Handy schauen? Also was ist da das Problem letzten Endes daran?
Ja, das Problem ist, dass wenn ich nebenbei esse, ja, im Fernsehen oder sowas, dass der ganze Verdauungsapparat gar nicht dafür vorbereitet ist, dass jetzt Essen kommt. Also wir sind ganz woanders. Wir sind, ich sage immer, wir ticken auch 2024 noch im Steinzeitmodus. Ja? Das bedeutet, wir brauchen nach wie vor den Kontakt mit dem Essen, indem wir das Essen sehen, riechen, dann im Mund spüren, schmecken. Da werden schon Signale gesendet vom Gehirn dann an die Verdauung. Achtung, da kommt jetzt was Süßes, Kohlenhydrate wahrscheinlich. Bitte die Scheren herrichten, die Kohlenhydrate kleinschnipseln. Oder jetzt ist was Salziges, was schmeckt fleischig. Also bitte Magensäure rauf, Eiweiß, Scheren herrichten zum Kleinschnipseln. Ja, das passiert dann. Wenn ich aber, sagen wir mal, jetzt E-Mails schreibe und daneben esse, dann ist der ganze Fokus auf dem E-Mail. Und es plumpst dann Essen in den Magen, und der Magen ist total überrascht. Der sitzt quasi, also jetzt sehr überzeichnet, ja, sitzt dann da und denkt sich, oh mein Gott, jetzt ist da Essen, was soll ich? Und es ist alles, der Körper kann natürlich viel kompensieren. Also es ist nicht so, dass ich zum Beispiel nicht auch mal nebenbei esse, ja, und nicht jeder hat dann Beschwerden. Aber ich sage immer, wenn ich Bauchbeschwerden habe, dann muss ich echt alle Register ziehen, um die Verdauung möglichst zu unterstützen. Ja, das ist ganz wichtig, und das ist etwas, was wirklich nichts kostet, was jeder machen kann Richtung Selbstwirksamkeit und was die Basis ist. Ich brauche nicht auf irgendwelche Listen schauen, auf irgendwelche Lebensmittel, wenn ich nicht achtsam esse, also damit meine ich langsam esse, gut kau, Fokus habe aufs Essen und auf der anderen Seite mich auch in den Entspannungs- und Verdauungsmodus schalte und nicht total im Kampf- oder Fluchtmodus bin und dort dann esse. Das ist auch wieder, leider ist es so, dass wir auch hier im Steinzeitmodus ticken. Das heißt, der Körper, wenn er im Sympathikus ist, in diesem Fight-or-Flight-Modus, dann wird der Körper auf eine Kampf- oder Fluchtreaktion vorbereitet. Obwohl das heutzutage keinen Sinn macht. Keiner in Deutschland oder Österreich muss zum Glück aktuell kämpfen oder flüchten. Aber das Cortisol zum Beispiel, das Langzeitstresshormon, macht trotzdem genau das. Es bereitet uns darauf vor. Und ein Aspekt, es gibt viele, viele Aspekte, die Cortisol macht, aber einer ist, dass es die Verdauung auf ein Minimum runterfährt, weil das nicht notwendig ist bei einer Kampf- oder Fluchtreaktion. Da brauche ich mein Blut, meine Energie in den Muskeln und so, ja. Das ist ganz wichtig.
Was gibst du deinen Patienten dann mit? Wie aktivieren die ihren Parasympathikus dann bestmöglich? Auf was sollen die achten dann bei der Ernährung? Also beziehungsweise nicht an der Ernährung an sich, sondern an dem Außenrum.
Ich schaue da immer, also bei mir ist es so, dass die PatientInnen, die ich betreue, in der Ernährungstherapie bei mir in meinem sogenannten De-Stress-Programm sind. Das ist ein Online-Toolkit quasi, wo ich den PatientInnen mittlerweile, momentan sind es glaube ich 18 verschiedene sogenannte De-Stress-Impulse serviere. Ja, also das ist quasi Vagusnerv-Stimulation, Vagusroutine-Übungen, die ich ihnen zeige, die sie sich, wie ein Buffet ist das quasi, also man kostet alles, jeder kann sich alles anschauen und nimmt sich dann die Sachen heraus, wo er sagt, das taugt mir, das finde ich gut, das kann ich einbauen. Und das ist einfach ganz wichtig, dass man diese Übungen dann speziell vor dem Essen macht. Und das sind Kleinigkeiten, das ist jetzt nichts, wo ich sage, okay, ich muss jetzt eine Stunde meditieren oder Yoga machen. Das ist auch super, das ist natürlich auch drinnen als Inspiration, als Impuls, aber es sind so Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Atemübung. Ja, über den Atem können wir super den Parasympathikus ansteuern, uns quasi in diesen Modus schalten, ja, wie einen Lichtschalter quasi, klick-klack. Ja, ich schalte mich in diesen Modus, wenn ich es gut geübt habe. Ja, der Atem ist etwas, das uns in dieses unbewusste Nervensystem reinlässt quasi, ja, also und funktioniert super gut. Aber das ist jetzt nur ein Aspekt. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt gerade dabei, dass ich das De-Stress-Programm wieder aktualisiere. Also immer, wenn ich neue Sachen lerne, dann gebe ich die natürlich rein. Oder wenn ich mit den Patientinnen wieder etwas entdecke, wo ich sage, das hat super geholfen bei sehr vielen, dann kommt das da rein und jeder kann sich dann aus dem Fundus eben was rausnehmen, was für ihn passt. Ja.
Also ein bisschen kann man sich das vorstellen, man macht vor dem Essen eine Übung, um sich quasi zu fokussieren. Jetzt ist das Essen dran. So ein bisschen eigentlich wie früher das Tischgebet, wo man dann einfach zusammen beschlossen hat, so jetzt ist Beginn vom Essen und dann weiß quasi das gesamte System, jetzt geht's um die Verdauung und wir müssen nicht mehr vor dem Tiger flüchten.
Ja, schönes Beispiel.
Das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, dass wir in einer entspannten Art und Weise essen. Gibt es sonst irgendwas, was du gar nicht so sehr auf dem, was wir essen, sondern außenrum, worauf du oder was du den Patienten noch mitgibst, worauf die achten sollten, was häufig vielleicht auch falsch gemacht wird?
Ja, es sind hauptsächlich diese zwei Aspekte. Also, dass man wirklich mit den Fokus am Essen hat, also nichts nebenbei macht und dann auch, also und auch im Entspannungs- und Verdauungsmodus sich befindet, idealerweise, ja. Und dann natürlich, dass ich auch, wenn ich dann esse, das Essen wirklich auch gut vorbereite. Ich sage also im Sinne von langsam essen, gut kauen ist da das Stichwort, ja. Das ist auch etwas, was oft nicht so am Schirm ist bei den meisten. Und das ist auch wieder ganz logisch, ja, weil wir haben nur im Mund die Zähne. Und letztens hat ein Patient mal zu mir gesagt, aha, deswegen heißt es wahrscheinlich Mahlzeit, weil das ist die Zeit zum Zermahlen vom Essen. Ich sagte, ja, ist auch eine gute Eselsbrücke, ja. Wir müssen das Essen klein machen, damit es dann möglichst als Speisebrei, also quasi Stichwort Apfelmus-Konsistenz, Kartoffelpüree, sowas, das würde sich der Bauch wünschen, wenn wir ihn fragen, ja. Und jetzt natürlich, manche kriegen dann große Augen und denken sich, wow, was? Oh Gott, ja. Das ist ja voll mühsam. Natürlich ist es ist ein Unterschied, es ist ein Bereich zwischen große Brocken runterwürgen und Apfelmuskonsistenz ist ja ein Kontinuum und da muss man halt in diese Richtung denken. Und wenn ich schon Bauchbeschwerden habe, wie gesagt, dann ist es ganz wichtig, dass ich da drauf schaue. Wenn es mir gut geht, wenn alles okay ist, dann ist es auch nicht so tragisch, wenn ich mal flott esse und schnell und große Brocken, aber selbst dann merkt man dann eh oft, jetzt drückt's mich oder es liegt mir im Magen oder es geht mir jetzt schlechter, ja. Also
faszinierend, der Magenpförtner, das ist ja der Ausgang vom Magen, das ist ein wirklicher Schließmuskel, der lässt nur Partikel durch, die maximal 2 Millimeter groß sind. Das meiste, was unseren Magen verlässt, ist 0,25 Millimeter klein, also winzigst. Das hatte ich jetzt gerade nochmal nachgelesen gehabt, hat mich selber fasziniert, wie klein tatsächlich die Bestandteile sind. Und der Magen hat keine Zähne, es hat mich eigentlich überhaupt fasziniert, dass es der Magen überhaupt schafft, bei manchen Menschen wie die Schlingen, dass da überhaupt, dass sie jemals den Magen verlassen hat. Also unser Verdauungssystem leistet da wirklich extremst viel. Ich habe mal im Ayurveda, da gibt es den Begriff des Schmauchens, das ist dieses ganz viele Kauen, wo man sagt 30 bis 40 Mal. Hast du da so eine Richtlinie vielleicht pragmatisch gesehen, wie oft sollte man einen Bissen kauen? Oder gibst du dann dem Patienten irgendwie so eine klare Richtschnur mit? Oder wie gehst du damit um?
Also ich sage dann immer grundsätzlich mal der nächste Bissen erst, wenn der Mund leer ist. Ja, das ist nämlich auch sowas. Ja, das nimmt wahnsinnig die Geschwindigkeit raus, weil oft ist es ja wirklich so zack, 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 eins nach dem anderen und dann ist noch ganz viel drinnen und so. Also wirklich nächster Bissen erst, wenn der Mund leer ist. Aber jetzt nicht diese großen Brocken runterwürgen oder vielleicht noch nachspülen mit vielleicht irgendwie Wasser oder was man zum Trinken hat, sondern wirklich zerkauen, dass man das Gefühl hat, es ist jetzt wirklich ein Brei. Ja? Wie lang das dann dauert, es ist diese Richtschnur, diese 30 Mal oder so, es kommt drauf an, was es ist natürlich. Ja? Wenn es ein Fleisch ist, muss ich es länger kauen, als wenn ich gekochtes Gemüse habe jetzt. Wenn ich Rohkost habe, wenn ich einen Salat habe oder irgendwie rohes Gemüse, muss ich es länger, Karotten muss ich viel länger kauen wie eine Banane, sage ich jetzt mal. Ja? Beides ist roh, aber ne? Also das kommt sehr auf die Konsistenz von den Lebensmitteln grundsätzlich an. Und das ist auch so ein Irrglaube. Also es gibt ja so viele Leute, die sagen, ja, und man darf dann ab XY Uhrzeit darf ich kein nichts Rohes mehr essen, weil das gärt dann und so. Sage ich immer, ja, das ist, nein, es kommt drauf an, wie gut das zerkaut ist, natürlich, ja. Mhm. Und wann ich natürlich ins Bett gehe und solche Dinge, ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt einen riesen Rohkostteller esse und dann lege ich mich ins Bett, also ich esse den um, was weiß ich, 23 Uhr und dann gehe ich 10 Minuten später ins Bett, ja, das wird schon dann nicht so super verdaut werden. Aber grundsätzlich kommt es immer darauf an, wie gut ich Sachen kaue. Ja?
Ja. Was ich auch erlebe, ist ja, dass die Patienten versuchen immer rauszukriegen, welche Lebensmittel sie nicht vertragen. Das ist ja so ein Grundthema bei meinen Reizdarmpatienten, die verzweifeln schier dran. An einem Tag vertragen sie ein Essen, am nächsten Tag vertragen sie genau dasselbe Essen nicht oder umgekehrt. Wie gehst du da auf Detektivarbeit? Wie machst du das überhaupt? Versuchst du rauszukriegen, welche Lebensmittel die nicht vertragen und was hast du da für ein Schema?
Ja, also grundsätzlich, wenn es so ist, heute vertrage ich es morgen nicht, das gleiche Lebensmittel, ja, dann ist oft so der Hinweis schon mal Richtung Stressachse, Richtung Essverhalten, ja, sehr oft, ja. Oder es kann auch sein Richtung Histamin, weil da haben wir auch wieder, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt aufmachen soll, das ist wieder, da könnte meine eigene Episode wahrscheinlich aufnehmen zu dem Thema, aber histaminreiche Lebensmittel zum Beispiel, also alles mit Histamin spielt auch wieder die Stressachse eine Riesenrolle, weil ja Histamin nicht nur aus dem Essen kommt, sondern auch in unserem Körper, in den Mastzellen produziert und gespeichert wird und dort auch ausgeschüttet wird. Und teilweise auch, also Cortisol, dieses Stresshormon, kann auch die Mastzellen triggern, Histamin auszuschütten. Und ich sage immer, beim Histamin ist es dann so wie ein Wasserglas, ja. Wenn das Glas schon relativ voll ist durch eine interne Histaminproduktion aus der Stressachse zum Beispiel, dann geht sich natürlich nur noch wenig aus vom Essen, ja. Und umgekehrt, wenn ich es schaffe, dass ich das gut in den Griff kriege, ja, dann geht sich vom Essen mehr aus. Und das sind dann die PatientInnen, die mir zum Beispiel aus dem Urlaub, aus Italien dann Nachrichten schicken, stell dir vor, ich habe jetzt ein Stück Pizza mit Tomatensauce gegessen, es ist nichts passiert. Dann sage ich, na, eben, weil alles entspannt, alles gut und zu Hause können sie an die Pizza nicht einmal denken und kriegen schon alle möglichen Symptome. Ja. Also da ist wirklich immer dieses, wenn so einen Tag vertage ich es, einen Tag nicht, ist wirklich der Hinweis sehr groß auf Stressachse, Essverhalten, jo, da zu optimieren. Ja, das ist die eine Sache. Mhm.
Das ist schon mal ein guter Hinweis auf jeden Fall. Und wenn es quasi, also wie gehst du bei den anderen Lebensmitteln vor, um das rauszubekommen?
Wenn es jetzt Reizdarm ist, ja, dann ist es schon so, dass wir da mit dem FODMAP-Konzept arbeiten in der Ernährungstherapie. Ja, das Konzept kommt aus Australien, von der Monash University wurde das entwickelt in Melbourne. Sehr gut recherchiert, publiziert und so. Also es ist wirklich jetzt nichts Hokuspokus oder so, sondern es ist wirklich ein wissenschaftliches, fundiertes Konzept, ein Therapiekonzept bei Reizdarm. Und dieses Wort FODMAP, das ist ein Akronym, also ein Kurzwort aus den Anfangsbuchstaben mehrerer Wörter, Englisch, ja, weil, ja, Australien, ja. Und das steht für Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols. Und das alles zusammen, das sind jetzt einfach erklärt verschiedenste Kohlenhydratteilchen, die von unserem Darm-Zoo, also dem Mikrobiom, sehr gerne fermentiert werden, gefressen werden. Also wenn ein Mikroorganismus etwas frisst quasi, etwas verstoffwechselt, sagen wir dazu fermentieren. Und daher kommt das F im FODMAP-Konzept. Ja. Und da schaut man sich, wenn man das FODMAP-Konzept nützt, also die Basis wiederum, bevor ich da jetzt einsteige, die Basis ist, bevor wir mit dem starten, ist, was ich vorher gesagt habe, Essverhalten, Stressachse. Das ist einmal die Basis. Und dann nehmen wir das FODMAP-Konzept her und das verläuft in drei Phasen. Die erste Phase ist, dass wir die FODMAPs mal minimieren. Also wir nehmen die mal raus aus der Ernährung, so kurz wie nur irgendwie möglich. Ja? Da gibt es so, wenn man das googelt, dieses Konzept, ein bisschen liest im Internet, gibt es so dieses 4 bis 6 Wochen und so weiter. Ich schaue immer, dass ich das so kurz wie möglich mache. Was wir erreichen wollen, ist, dass den Leuten besser geht. Dazu erhebe ich auch vorher, bevor wir starten, einmal, wie geht's denen objektiv wirklich? Also da gibt's Fragebögen, also ich verwende da den IBS-SSS, also das ist ein Fragebogen, wo man die Symptomschwere quantifizieren kann. Ja, ich nehme den Bauchweh-Status und den füllen meine Patientinnen aus und dann haben wir mal einen Status quo. Der maximale Score ist in meinem System, wie ich es umgerechnet habe, 50. Und dort legen wir los und schauen einmal, wo steht der Patient. Und durch die erste Phase, durch dieses Minimieren von den FODMAPs plus Essverhalten optimieren, Stressachsenarbeit, versuchen wir runterzukommen auf einen milden Symptombereich. In meiner Rechnung ist das 18 oder darunter. Und wenn wir dort sind, und das kann oft schon, wenn wirklich an allen Hebeln gezogen wird, kann das oft schon nach 2, 3 Wochen sein. Wenn wir dann dort sind oder der Patient dort ist, die Patientin, dann starten wir mit der Testphase. Das heißt, wir testen systematisch aus die einzelnen FODMAPs und schauen, was triggert und was nicht. Ja, also und das heißt wirklich, das ist jetzt nicht so wie, ja, jetzt probiere ich es einmal heute, jetzt esse ich das und jetzt esse ich es morgen nicht und Ding, sondern das ist wirklich eine standardisierte Menge, die dann gesteigert wird, wo man 3, 4 Mal testet hintereinander, damit man wirklich auch ein bisschen den Zufall ausschließen kann, ja. Und dann bauen wir uns, also helfe ich den Patientinnen aus den Ergebnissen der Testphase eine Dauerernährung zusammenzustellen, wo sie alles das, was aktuell geht, in den Mengen und Kombinationen, wie es möglich ist, dass sie das einbauen und dort halt vorsichtig sind, wo es wirklich triggert. Und das kann man super herausarbeiten, ja. Und ganz oft habe ich schon zum Beispiel erlebt, dass von diesen ganzen FODMAPs zum Beispiel nur die Zwiebelfruktane ein Thema waren und alles andere ist gegangen. Es ist, die Laktose war kein Thema, die Fructose nicht, die Knoblauchfruktane nicht, die Getreidefruktane nicht, auch die Polyole kein Thema, nur zum Beispiel die Zwiebelfruktane. Und das ist natürlich eine irrsinnige Erleichterung. Also die Patienten, die sitzen da fast mit Tränen in den Augen, weil sie jetzt einfach wissen, was ist es jetzt eigentlich, ja? Weil sonst ist es so ein Tappen im Dunkeln, ja? Man weiß es nicht, ja? Man, ist es das? Oder man, es ist so total verschwommen, ja?
Genau. Kannst du da nochmal genauer drauf eingehen? Weil das ist natürlich spannend jetzt für alle, die zuhören, wenn die hören, okay, ich kann eventuell nur auf Zwiebel verzichten oder Zwiebelfruktane. Erstmal Respekt an dich, dass du das so rauskriegst. Das stelle ich mir sehr aufwendig vor. Wie läuft da dieser Prozess? Das heißt, du hast diese restriktive Phase, wo du erstmal rausschmeißt, deinem Patient geht's besser, er hat einen IBS-SSS-Score kleiner 18 und dann lässt du für 3 bis 4 Tage, wenn ich es richtig verstanden habe, wieder ein Lebensmittel testen, ein einziges und das aber nur in einer bestimmten reduzierten Menge.
Genau, also wir starten da so, dass wir sagen, also beim Weglassen, also in der ersten Phase ist auch so, dass ich dann nicht, also das ist der Unterschied, wenn man mit jemandem ernährungstherapeutisch zusammenarbeitet, also wir Diätologinnen, wir schmeißen keine Listen hin und sagen, so, jetzt essen's nach dem, ja, sondern wir schauen ja, deswegen machen wir diese detaillierte Anamnese am Anfang, wo wir wirklich schauen, wie, was ist der Patient? Also ich brauche da mindestens eine halbe Stunde, wo wir wirklich ganz genau schauen, entweder haben die ein Ernährungstagebuch schon geführt oder ich frage das wirklich ganz genau ab, wie schaut das Essen aktuell aus? Und dann helfe ich denen natürlich, wir besprechen dann anhand von dem, was sie aktuell essen, was sie austauschen. Ja? Zum Beispiel, wenn wir jetzt Zwiebel, Knoblauch als ein Ding hernehmen, das muss man rausnehmen, das kann man aber ersetzen. Das heißt, die Patientinnen nehmen dann den grünen Teil von Frühlingszwiebel oder Lauch oder auch Schnittlauch beim Kochen und oder Knoblauchöl. Ja, diese Dinge, die sind unter Anführungszeichen Low FODMAP, also die haben diese Zwiebel-Knoblauch-Fruktane nicht drinnen, aber den Geschmack. Ja, das heißt, der Patient kann dann das Gleiche kochen wie immer und ersetzt nur den Zwiebel und Knoblauch durch eben diese Tricks. Ja, also es gibt da ganz viele Tipps und Möglichkeiten, wie man was ersetzen kann. Ja, oder die wenigsten haben jetzt die Kapazität, dass sie sagen, so, jetzt nehme ich mir vier Wochen Urlaub und jetzt mache ich das und mache nur die Ernährung und jetzt koche ich da von Scratch alles, von Null und Ding. Das ist ja unrealistisch. Ja. Das heißt, ich versuche wirklich da, die Leute abzuholen, wo sie stehen und das auszutauschen, zu modifizieren. Und wir gehen da wirklich rein in, okay, beim Frühstück, jetzt isst du aktuell das, tausch das aus mit dem, gib das so dazu, nimm statt dem lieber das. Also das wird begleitet, das ist immer das eine.
Also das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist quasi, wie du den Patienten auf diese FODMAP-arme Phase vorbereitest.
Ja,
du nimmst quasi die Ernährung, die er hat, und schmeißt daraus dann die FODMAPs raus, so dass er möglichst nicht seine Ernährungsart und Weise wirklich anpacken müsste. Außer,
genau,
dass er halt quasi mit deinen Tipps und Tricks halt arbeitet.
Genau, wir ersetzen da einfach. Wir ersetzen und schauen, dass das möglichst gleich bleibt. Ich meine, wenn ich jetzt natürlich jemanden habe, der viel, es gibt auch die Fructane in den glutenhaltigen Getreidesorten, auch ein wichtiges Thema. Ganz oft glauben die Leute, es liegt am Gluten. Es liegt ganz oft in meiner Erfahrung nicht am Gluten, sondern an diesen Getreidefructanen. Also das sind eben diese speziellen Stoffe, die Blähungen, Bauchbeschwerden auslösen können. Das ist eine Mengenfrage. Da geht es jetzt nicht ums Gluten, das ist das Klebereiweiß im Weizendinkelroggen in der Gerste, sondern es geht um diese Getreidefructane. Und da gibt es auch ganz viele Tricks, was man da machen kann. Man kann zum Beispiel Sauerteigbrot hernehmen, weil die Sauerteigführung basiert ja auf dem Konzept, dass der Sauerteig, das sind ja wieder Mikroorganismen, die fermentieren diesen Teig. Das dauert oft 24 bis 48 Stunden, bis der dann gebacken wird. Und in dieser Zeit werden diese Fructane gefressen von diesen Mikroorganismen im Sauerteig. Nicht alle natürlich, aber es kommt zu einer massiven Reduktion teilweise. Ja. Und das heißt, ein Dinkel-Sauerteigbrot zum Beispiel ist oft während dieser Low-FODMAP-Phase möglich. Ja. Da schaue ich dann auch, was der Patient jetzt isst aktuell und dann, dass man das schön ersetzen kann. Ja. Das ist eben für die erste Phase wichtig.
Nochmal, also Patient hat eben dann das quasi alles ersetzt, dem geht's besser. Mhm. Wie kriegst du, also das, wo ich hängen geblieben bin, ist, ich mache das selber zum Teil so, dass ich alle 3 Tage ein Lebensmittel einführen lasse, in einer reduzierten Menge. Mhm. Aber das dauert natürlich wahnsinnig lange, bis dann wieder die Lebensmittel, je nachdem, also wenn du mal richtig die FODMAPs rausgeschmissen hast, sind das ja echt ein Haufen. Mhm. Das ziehst du einfach halt mit dem Patienten dann durch. Das dauert dann halt Monat XY.
Genau.
Bis der also, dann wieder die ganzen Sachen durchgetestet hat.
Ja, genau. Also wir fangen zum Beispiel dann an mit Weizenfructanen zum Beispiel. Ja, da fangen wir dann an mit zum Beispiel einer Scheibe Weizenbrot. Das ist die Startmenge, ja. Und dann steigert der Patient selbstständig, also ich bespreche die Startmengen und der Patient macht das dann 3-mal hintereinander und testet dann zum Beispiel, also nimmt dann einmal eine Scheibe Weizenbrot. Wichtig ist, er integriert das in seine normale Low-FODMAP-Ernährung dazu. Er tut jetzt nicht so wie, also er kreiert keine Laborsituation, wo er jetzt, was weiß ich, 5 Stunden nichts gegessen, jetzt esse ich diese Scheibe Weizenbrot und schaue, was passiert und dann esse ich wieder 3 Stunden nichts danach, sondern er nimmt halt statt seinem Dinkel-Sauerteigbrot, das er Low FODMAP gegessen hat, nimmt er jetzt eine ganz normale Scheibe Weizenbrot und schmiert sich seine Butter drauf und legt sich seinen Käse drauf, was auch immer, ja, wie halt sein Frühstück ausschaut zum Beispiel oder sein, wann auch immer der das isst, ja, ganz normal. In der Low FODMAP-Ernährung integriert er das, ja. Und das zeigt jetzt auch wieder, warum diese Karenzphase nur so kurz wie möglich dauern soll, weil ich ja auch während der Testphase noch die Low FODMAP-Ernährung weiterziehen muss, weil ich kann nicht die FODMAPs alle dann reinnehmen wieder, sondern ich muss ja bis zum Schluss, bis ich alles durch habe, eigentlich Low FODMAP weiter essen, ja. Deswegen, es tickt da die Zeit. Ich schaue, dass ich die Leute wirklich nur so kurz wie möglich in dieser Karenzphase, in der reinen Karenzphase halte, sondern und schaue dann, dass ich dann wirklich das Austesten machen kann. Ja. Und am nächsten Tag zum Beispiel, wenn es gut gegangen ist, diese Scheibe, dann kann er am nächsten Tag 2 Scheiben probieren. Oder wie weitergeht, ist auch individuell unterschiedlich. Wenn jemand sagt, ich mag das eh nicht so, ich esse eh lieber andere Sachen, dann braucht er natürlich sich jetzt da nicht pushen. Aber normalerweise, ich möchte immer 3 Tests hintereinander haben in steigender Menge, das wäre gut. Und wenn es aber zu einem Rückfall kommt, wenn er merkt, oh je, das zwei Scheiben Weizenbrot, jetzt habe ich wieder Beschwerden, muss man natürlich wieder warten, bis das abgeklungen ist, bis man wieder auf einem niedrigen Bauchwehstatus ist, also einem niedrigen IBS-SSS-Score, und dann wieder weiter testen. Ja. Dann sichert man das Ergebnis von vorher nochmal ab. Also dann nehme ich wieder die eine Scheibe zum Beispiel und schau, ob das passt, ja, damit man den Zufall auch möglichst ausschließt, ja. Das ist so gut es geht, ja. Genau.
Wie gehst du denn damit um, dass Weizenbrot ist ja erstmal ein Begriff, aber du kannst ja ein ganz normales Weizenbrot schön natürlich gebacken haben, zwar nicht als Sauerteigführung. Und es gibt ja aber auch Weizenbrote mit wahnsinnig vielen Zusatzstoffen, die halt quasi im Schnellbackverfahren, dass da alles schön aussieht, aber halt viele Zusatzstoffe dabei sind. Gibst du da dem Patienten was an die Hand? Oder?
Ja,
weil es könnte ja auch theoretisch sein, er reagiert gar nicht auf den Weizen, sondern halt eben, er hat es halt irgendwie beim Schnellbäcker um die Ecke gekauft.
Ja, also da ist es wenn wir beim Brot bleiben, ja, oder beim Gebäck, das Problem ist, wenn es so schnell aufgebacken ist, ist sehr viel mit Hefe gearbeitet und die Hefe, also das geht so schnell, da werden keine Fruktane minimiert von der Hefe. Also die Fruktane, die drinnen sind, die sind drinnen, ja, und das triggert dann meistens. Ich gebe natürlich grundsätzlich schon den Tipp, dass man schaut auf den Zutatenlisten und schaut, dass man möglichst etwas findet mit wenigen Zusatzstoffen, ja, also wenn man auswählt, ja. Mhm. Aber also dass wirklich jemand mega auf die Zusatzstoffe reagiert, das ist eher bei den Patientinnen, die ich betreue, mit zum Beispiel Mastzellaktivierungssyndrom, wo ja das Immunsystem sehr getriggert ist grundsätzlich, und die sind eher Leute, die dann eher auf so Zusatzstoffe und Sachen reagieren. Aber man muss es schon im Auge haben. Und darum ist mir auch dieses Thema Gluten auch so wichtig, dass das rüberkommt, dass es nicht immer am Gluten liegt. Weil nämlich, wenn die Leute dann einfach auf glutenfrei umsteigen, teilweise weil sie glauben, es ist gesünder, dann muss man schon ganz klar sagen, dass in sehr, sehr vielen glutenfreien Backwaren zum Beispiel, ja, Brot, Gebäck und so, massiv, gerade von den großen Firmen, massiv mit vielen Zusatzstoffen, Verdickungsmitteln, Stabilisatoren und so weiter gearbeitet wird, weil ich ja das Gluten ersetzen muss. Deswegen ist mir das immer ganz wichtig, dass man da wirklich gut eben jemanden an der Hand hat, der einen da gut begleiten kann, der wirklich da gut schauen kann, was ist jetzt sinnvoll, was nicht, was sind Alternativprodukte, wie kann ich was machen. Und da ist es voll wichtig, wenn ich weiß, es ist nicht das Gluten. Also ich kann ruhig ein bisschen Gluten essen, dass man da aus diesem Glutenfreischema rausgeht und da wirklich sensibel wird, weil ich meine, wenn ich Zöliakie habe, muss ich glutenfrei essen, aber selbst das ist mein Fokus auch immer, wirklich schauen, möglichst die Zusatzstoffe minimieren, ja, weil das schon triggert. Wir wissen, dass das einen Einfluss auf das Mikrobiom vor allem auch hat, obwohl es natürlich nicht die riesengroßen Studien dazu gibt, wird es vielleicht auch nicht geben, weil da natürlich eine riesen Lobby dahinter steht von der Lebensmittelindustrie, schätze ich mal. Ja? Also, aber das ist ein anderes Thema.
Das heißt, wir haben jetzt einen Patienten mit Reizdarm, er hat Low FODMAP gemacht, ihm geht's besser, er testet sich jetzt gerade wieder durch die Lebensmittel durch. Wie geht es dann weiter für dich? Also wie begleitest du den Patienten? Und da würde ich gerne auch die Frage anschließen, meinst du, sowas könnte theoretisch auch ein Patient selbstständig machen, wenn er jetzt diese Informationen hat? Oder wo siehst du, dass man unbedingt die Rückmeldung quasi braucht, um diese Ergebnisse zu interpretieren? Also genau.
Ja, also ich rate sehr davon ab, das alleine zu machen, weil das FODMAP-Konzept wirklich eine von den kompliziertesten therapeutischen Diätformen ist, die es aktuell gibt, ja. Das ist sehr kompliziert und wenn man da nicht, ich kann mich selbst noch erinnern, als ich angefangen habe vor 10 Jahren als Diätologin, das war für mich wirklich, also ich habe gedacht, mir explodiert der Kopf, wenn ich jemanden da begleitet habe am Anfang, ja. Man kommt da rein und es ist so viel wert, wenn man jemanden an der Hand hat, also man kann sich da so viel Zeit ersparen und es ist ja immer die Zeit, es tickt die Zeit, weil man muss sich vorstellen, wie ich gesagt habe, wir bleiben ja die ganze Zeit auch während der Testphase in dieser Low-FODMAP-Ernährung und die sollte man dem Mikrobiom zuliebe nur so lange machen, wie es unbedingt nötig ist. Ja, ich habe ja auch immer wieder viele PatientInnen, die kommen, wo ich schon im ersten Anamnesebogen sehe, okay, der ist schon seit 4 Monaten Low FODMAP. Das ist eine Katastrophe, ja. Das geht nicht. Ja, also unbedingt jemanden nehmen, weil auch wegen der Interpretation, weil wir testen natürlich, also die Testlebensmittel sind ganz speziell ausgewählt, sodass man da wirklich gut einen Eindruck kriegt. Also da nimmt man wirklich dann Triggerlebensmittel her, gerade auch bei der Fructose zum Beispiel oder auch beim Sorbit oder Mannit, das man da austestet, also bei den Polyolen, beim P im FODMAP, ja. Und wir können dann oder man kann dann mit den Ergebnissen wirklich rückschließen, okay, was ist denn jetzt noch betroffen? Weil nur wenn ich jetzt weiß, okay, was weiß ich, ich vertrage jetzt Zwiebelknoblauch oder auch nicht, oder ich vertrage jetzt das eine Fructose-Lebensmittel oder auch nicht, dann muss ich ja wissen, okay, wo ist denn das noch drinnen? Ja, dann ist ja die nächste Frage, wie tue ich denn da weiter? Ja, und ich weiß ganz genau natürlich, was ist denn da noch betroffen? Kann dann, und dann wieder auch das personalisieren und kann dann, wenn ich jetzt sage, okay, die Fructane sind auch in Topinambur oder was drinnen, das ist eine Info, die ist nett, aber wenn der das eh nicht isst, also darum sage ich, es ist dann maßgeschneidert auf denjenigen. Ja. Wir stellen die Dauerernährung ja nicht irgendwie zusammen, sondern wir gehen immer von dem aus, wie der diejenige ist. Also nicht wie, sondern was in dem Fall. Ja.
Also das heißt, wir sind jetzt in dem Prozess, wir führen alle 3 Tage, wenn es funktioniert, ein neues Lebensmittel ein. Und wie geht es dann weiter in der Zusammenarbeit?
Naja, dann, wenn das durch ist, also wenn die Testungen, das wird natürlich mitdokumentiert, also die Patientinnen bekommen dann natürlich auch einen Bogen, wo sie das einfüllen, die Ergebnisse aus der Testphase. Wir schauen uns das dann gemeinsam an, was da rausgekommen ist. Und aus dem, was da rausgekommen ist, schauen wir dann, dass wir die Dauerernährung zusammenstellen. Das bedeutet, dass wir dann da wieder alles das integrieren, was problemlos möglich war, in den Mengen und Kombinationen. Und ich den PatientInnen auch immer Tipps dann natürlich gebe, okay, wie kann man es kombinieren? Weil das ist auch wichtig. Es ist bei den FODMAPs immer eine Mengenfrage. Grundsätzlich bei allen Intoleranzen ist es eine Frage der Menge und Kombination. Egal ob Laktose, Fructose, Sorbit, Histamin, FODMAPs, es ist, also, oder in dem Fall Oligosaccharide, weil das andere ist eh schon in dem Wort drinnen. Aber es ist immer eine Frage der Menge und der Kombination mit anderen Lebensmitteln. Und da kann man sehr viel machen. Und es ist ein Snapshot, es ist eine Momentaufnahme und das ist auch wichtig. Man soll immer wieder dann auch mutig sein und sagen, okay, jetzt probiere ich das einmal aus. Das habe ich vor, was weiß ich, 2 Monaten nicht so gut vertragen, aber jetzt schaue ich, ob ich das wieder ein bisschen reinnehmen kann. Ja? Also sich da immer wieder ein bisschen, es geht immer um das Ganze möglichst breit zu gestalten. Die Ernährung möglichst bunt, möglichst abwechslungsreich. Je vielfältiger ich esse, umso besser geht's den PatientInnen. Also quasi, je besser das Mikrobiom, also der Darm, so versorgt ist, umso besser geht's uns. Das ist einfach ein Fakt, ja.
Da hast du jetzt noch einen ganz interessanten Satz im Prinzip angesprochen. Und zwar, wir haben ja ganz oft, wir nehmen mal die Patientin mit den 4 Monaten FODMAP-arme Ernährung, die dann zu dir kommt. Bei diesen Patienten erlebe ich ganz häufig ganz viele Ängste, weil sie haben erlebt, es geht ihnen besser unter Low FODMAP und sie haben wahnsinnig Angst, das wieder einzuführen. Wie gehst du denn damit um? Weil das ist wirklich etwas, das ist so oft in meiner Praxis, diese Angst, Lebensmittel wieder einzuführen. Teilweise auch sogar, wenn die Lebensmittel nicht klar eine Verbesserung gebracht haben, selbst dann erlebe ich teilweise eine Angst, es wieder einzuführen.
Mhm. Ja, das sehe ich auch. Ja, absolut. Weiß ganz genau, wovon du sprichst, sehe ich ganz oft. Und da ist es wichtig, dass man die Leute dort abholt, auch wieder, wo sie stehen und diese Angst wirklich auch akzeptiert und anschaut, was da die Gründe dahinter sind. Meistens ist es Angst vor Beschwerden, ja. Und wenn das so ist, dann auch da wiederum dort ansetzen, wo ich am Anfang gesagt habe, also dass man überhaupt einmal die Zusammenhänge erklärt, ja. Und das ist, glaube ich, auch das, was in unserem Gesundheitssystem, im klassischen Gesundheitssystem, viel zu kurz kommt. Es ist gar nicht die Zeit, dass ich den PatientInnen die Zusammenhänge erkläre. Und sie verstehen zum Beispiel, wie das Essverhalten, ob ich langsam esse, gut kaum mit Fokus esse, die Stressachse, wie das alles wirkt auf die Verdauung zum Beispiel und wie eine Kombination von mit anderen Lebensmitteln oder mit die Mengen von verschiedenen Sachen, was das für Auswirkungen hat. Ja, das wird fast nie erklärt. Und die dann so massiv Angst haben, die haben dieses Hintergrundwissen gar nicht. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich freiberuflich arbeite und mich selbstständig gemacht habe, weil die Zeit möchte ich mir nehmen und die ist eine gut investierte Zeit. Also ich würde da auf jeden Fall mir jemanden an die Seite holen, der sich da auskennt, also eben eine Ernährungsfachkraft, die das spezialisiert ist auf dem Bereich und das gut begleiten kann und ganzheitlich arbeitet, also nicht nur aufs Essen schaut, sondern über den Teller hinaus, buchstäblich, ja, und das gut begleitet, weil man kann das wirklich Und das ist eine massive Vertrauenssache natürlich auch, ja. Und die Patientinnen, wenn man da jemanden hat, wenn man weiß, wie man das einführt und wie man das wieder begleitet und wirklich da auch die Tipps und Tricks an der Hand hat, ja, und die Patientinnen dann das ausprobieren und merken, oh, das geht ja wirklich, da springt der Funke über, ja, dann ist es so, ja, super, und jetzt traue ich mich, ja, und das ist ein ganz behutsamer Prozess, ein wirklich an die Hand nehmen, aber es geht, ja, natürlich muss da das Verhältnis passen, also die Leute müssen sich darauf einlassen, und wenn das schon so eng, ganz tief sitzt, würde ich mir sogar ganz ehrlich auch psychologische Unterstützung holen, weil wenn das eher schon Richtung Essstörung, Angststörung oder so geht, muss man wirklich schauen, also, und das ist nicht selten, weil diese Leute ja, gerade wenn es dann zum Beispiel Reizdarm vielleicht nicht so sehr, aber gerade Dünndarmfehlbesiedlung, SIBO, IMO und so, die haben einen ewiglichen Leidensweg oft hinter sich, weil ja auch sie lange nicht diagnostiziert wurden und die waren total alleine und haben dann einfach im Alleingang irgendwelche Sachen gemacht. Denn das ist ihnen nicht zu verdenken, ja. Und da ist natürlich dann schon viel, liegt schon viel im Argen, und da ist es ganz, ganz schwierig, dass man da wieder, also das ist sehr behutsam und braucht man sehr viel Zeit und Geduld, das wieder aufzubrechen, diese eingefahrenen Muster und diese Angst, ja.
Ja, also ich erlebe es wirklich, es ist tatsächlich ein schwieriges Thema. Zum Teil sind die Ängste wirklich auch irrational entstanden. Aber ich denke, das, was du sagst, viel Zeit investieren, Vertrauen aufbauen und langsame Schritte, das kann am ehesten da zum Erfolg führen. Das ist auch meine Erfahrung. Wie siehst du das denn bei der Dünndarmfehlbesiedlung? Wir haben jetzt ganz viel über Reizdarm gesprochen, einfach, dass wir nochmal so einen kurzen Überblick bekommen. Wie unterscheidet sich das für dich, wenn du jemanden hast mit einer klaren Dünndarmfehlbesiedlung?
Ja, da kommt es auch wieder darauf an, wo steht der Patient, die Patientin, weil, wie gesagt, viele haben schon einen ewig langen Leidensweg hinter sich und jetzt erst die Diagnose bekommen. Also das ist ein Riesenunterschied, ob ich jemanden frisch diagnostiziert bekomme, ja, der das, wo es ein Zufallsbefund war in einem Atemtest, es war jemand, der war da hellhörig, hat gleich gesagt, okay, aha, das ist es, und dann startet die Therapie und die kommt dann zu mir supportiv in der Ernährungstherapie. Oder es ist jemand, der eben schon Jahre, Jahrzehnte teilweise herumtut. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. Und eines muss man gleich sagen, die Ernährungstherapie ist bei der Dünndarmfehlbesiedelung eine Supportivtherapie. Ja, das ist nicht die Heilung. Also man kann mit Ernährung die SIBO oder IMO nicht heilen. Ganz wichtig, ja. Man muss da wirklich ganzheitlich arbeiten. Man muss mit ÄrztInnen zusammenarbeiten, die dann auch die pharmakologische Therapie machen. Also Antibiose, pflanzlich, also phytotherapeutisch oder pharmakologisch. Das ist wichtig. Und dann bei der SIBO auch wiederum dieser ganzheitliche Ansatz. Also wirklich unbedingt Stressachsenarbeit, Essverhalten. Und das ist da deswegen so wichtig, weil ich sage immer so, ich erkläre das ganz plakativ, ja. Man hat eine Konkurrenzsituation bei einer SIBO, also wo Bakterien im Dünndarm sitzen, wo ich ja eigentlich meine Nährstoffe aufnehmen möchte, ja. Und die Frage ist immer, wer erwischt quasi die Nährstoffe früher? Der Patient, die Patientin kann die aufnehmen oder die Bakterien, ja. Und falls es die Bakterien sind, ist es blöd, weil die fermentieren das dann, machen Gase, machen, und das macht dann die ganzen Beschwerden. Das heißt, hier wiederum alles zu tun, dass die Verdauung optimal funktioniert, ist ganz wichtig, ja. Also da ist das Essverhalten und die Stressachsenarbeit einmal absolut notwendig. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, und das ist oft auch was, was gar nicht am Fokus ist, gar nicht am Schirm ist, weil viele nur schauen, weglassen, weglassen, das nicht, jenes nicht und so. Ja. Also das ist mal das, wo ich da ansetze. Und dann natürlich kann man noch am Essen schrauben, sage ich mal. Und wie man dann schraubt, ist ganz individuell unterschiedlich, weil es ja auch darauf ankommt, was für eine Fehlbesiedelung ist es. Also bei einer Schwefelwasserstoff-SIBO ist es ganz anders. Also wenn ich da mit dem Low-FODMAP-Konzept komme, ist es eher, man muss da wirklich schauen. Ja. Ne? Genau.
Und jetzt ist ja aber bei den meisten, also bei Wasserstoff und Methan, so, dass wir FODMAP-abgewandelte Konzepte haben, die noch mal restriktiver sind. Würdest du da oder gehst du mit solchen Konzepten bei deinen SIBO-Patienten mit oder unterscheidet sich das, was du da empfiehlst?
Na, das kommt darauf an wiederum, wo steht der Patient? Also wenn es jetzt jemand ist, der schon fast in einer Essstörung ist und eigentlich nur noch eine Handvoll Dinge isst oder nur noch Reis und vielleicht ein bisschen Huhn und Zucchini und sonst nichts mehr oder nur noch Suppe oder sowas, dann finde ich solche Konzepte äußerst problematisch, weil das nämlich erstens eh nichts nutzt, weil das macht der Patient ja schon. Er hat ja eh schon, der hatte das, da ist ja quasi dieses Konzept fast eine Erweiterung. Es ist eine Erweiterung vom Speiseplan, ja. Oder ist es eben eine neue Diagnose, der noch keinen langen Diagnoseweg hinter sich hat, dann kann man das durchaus wieder anwenden, aber auch wieder individualisiert. Also es kommt bei mir nie vor, dass jemand irgendeine Liste kriegt und ich sage, essen Sie jetzt das oder essen Sie so oder schauen Sie da und so, sondern es ist immer wieder dieses, wir gehen von der Anamnese aus, wir gehen vom Essverhalten, vom Essen und Trinken aktuell aus und optimieren das dann diesbezüglich. Ja, da unterstütze ich auf jeden Fall. Und ich schaue da wirklich auch, was sind die Ressourcen vom Patient, von der Patientin, was kann der überhaupt umsetzen? Weil wenn der jetzt voll berufstätig ist, oder da ist das wieder anders als wie jemand, der zu Hause kochen kann oder überhaupt kochen kann, können ja auch viele nicht kochen oder wollen nicht kochen oder wie auch immer. Also da muss man wirklich ganz genau schauen, was passt jetzt für wen, ja.
Was sind für dich die Hauptunterscheidungspunkte zwischen dem SIBO-Patienten und dem Reizdarmpatienten von der Ernährung her? Wo würdest du sagen, da siehst du den großen Gap zwischen den beiden Erkrankungen, was die Ernährung angeht?
Also beim Reizdarm ist das FODMAP-Konzept schon sehr, 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 sehr hilfreich. Also das funktioniert eigentlich bei 4 von 5 Reizdarmpatientinnen, funktioniert das sehr, sehr gut. Und das kann man gut machen und das funktioniert. Bei der SIBO ist es nicht immer nur FODMAPs oder nicht alle oder so, ja, sondern da muss man oft schauen, natürlich sind grundsätzlich, es ist ja so, beim Reizdarm geht es um die Bakterien im Dickdarm hinten, also um den Darmzoo, ja. Bei der SIBO habe ich Bakterien, wo sitzen, die dort nicht hingehören, nämlich im Dünndarm, wo ich meine Nährstoffe eigentlich aufnehmen sollte, ja. Und da ist sozusagen ganz platt gesprochen, quasi egal, was ich esse, es wird mich alles irgendwie wahrscheinlich triggern, weil die Bakterien ja ganz woanders sitzen, ja, und die sitzen im Schlaraffenland, sagen wir es einfach so, ja. Und drum sind dann nicht nur FODMAPs oft ein Thema, sondern natürlich zum Beispiel oft Kohlenhydrate grundsätzlich, ja, was dazu führt, dass manche PatientInnen in eine Low-Carb- oder Keto-Ernährung gehen, intuitiv, ja. Und da muss man aber auch wieder aufpassen, weil natürlich, wir brauchen Kohlenhydrate, es gibt gewisse Organsysteme, die Kohlenhydrate brauchen, Gehirn, rote Blutkörperchen, Nierenmark, also 150 bis 170 Gramm Kohlenhydrate pro Tag braucht das System, und wenn das nicht kommt durch die Ernährung, dann springt wieder die Stressachse an und der Körper beginnt auch sich selbst zu verwenden, also baut dann körpereigenes Muskeleiweiß ab und baut sich da die Glucose auf, die er nicht bekommt. Also man muss da, es ist eine Gratwanderung bei der SIBO zwischen wie viel geht an Kohlenhydraten und wie viel triggert mich und wie viel brauche ich aber fürs System, ja? Und das muss man gut herausarbeiten, und da ist auch immer wieder so, dass man auch so als Basis, dass man immer genug Eiweiß dazu kombiniert, also dass man zum Beispiel Kohlenhydrate keinesfalls alleine isst, ja, sondern immer mit Eiweiß, Fett kombiniert, damit das immer ein bisschen, also dass die Beschwerden nicht so arg sind. Also ich sage immer zu den PatientInnen, nein, man kann die Bakterien nicht aushungern, es wird nicht alleine durchs Essen gut und es wird immer ein bisschen triggern, aber deswegen machen wir eine ganzheitliche Therapie, deswegen gibt's auch die Antibiose dazu und so weiter, ja, und Prokinetika und was auch immer für supportive Dinge, die noch gegeben werden, ne?
Masterfrage, was machst du mit veganen SIBO-Patienten?
Das ist eine gute Frage. Also ich schaue da immer, ich erkläre das Ganze ganz im Detail und ich schaue dann auch, wie streng ist es wirklich, ja? Also wenn es ganz strenge Veganerinnen sind, die da wirklich nicht runtersteigen, auch nicht aus therapeutischen Gründen, dann muss man teilweise wirklich auch mit Proteinpulvern so arbeiten, ja, veganen, ja. Aber habe ich schon erlebt, dass ich, wenn ich das wirklich erkläre und die Hintergründe aufzeige und so und sage, das ist jetzt halt für eine gewisse Zeit, gibt's viele, die dann auf vegetarisch sich breitschlagen lassen, für eine Zeit lang vegetarisch zu essen. Das ist dann natürlich leichter, ja. Also ich würde das einfach gut erklären und schauen, ob man das vielleicht, ob es geht. Man muss ja nicht unbedingt das Fleisch dabei haben und den Fisch, aber man kann zumindest dann, wenn es vegetarisch ist, mit Ei und Milchprodukten, Käse und so weiter, kann man dann doch arbeiten, und das ist schon viel leichter, ja. Weil leider die typischen, also wenn man jetzt im FODMAP-Konzept ist und das ein bisschen hernimmt, diese typischen Eiweißquellen sind ja dann Nüsse, Samen, Kerne, Hülsenfrüchte beim Veganen, und das geht in den Mengen nicht. Also ich komme einfach nicht auf den Bedarf. Da muss man wirklich dann mit Trinknahrungen, mit Eiweißpulvern und so weiter, mit Eiweißpräparaten arbeiten, weil sonst geht es sich nicht aus, ja.
Das ist auch meine Erfahrung. Also da habe ich auch noch keinen anderen Weg tatsächlich gefunden. Das ist die Kombination aus veganer Ernährung und Dünndarmfehlbesiedlung ganz, ganz schwierig.
Ja, genau.
Daniela, ich habe dich jetzt schon mit ganz vielen Fragen gelöchert. Ich könnte das noch weitermachen, weil es super spannend ist. Wo gibt es denn Möglichkeiten, noch mehr über das Thema zu erfahren und wo gibt es Möglichkeiten, auch mehr über dich zu erfahren von den Zuhörern?
Ja, grundsätzlich ist meine Website immer ein guter Tipp. Also danielamulle.at oder bauchdetektivin.at geht beides als Domain. Und dann bin ich auf Instagram, Facebook und TikTok unterwegs. Also da kann man mir auch folgen. Ich habe auch einen YouTube-Kanal und auch einen Podcast, meine Bauchdetektivgeschichten, wo man auch sehr gut sich da ein bisschen schlau machen kann zu verschiedenen Themen. Ich teile da auch immer wieder mal konkrete Fälle, natürlich anonymisiert, ja. Das ist dann oft ganz interessant, weil man dann einfach so mal sieht, aha, so kann eine Therapie ausschauen oder so geht's dem am Anfang und wie geht's dann weiter und wie ist dann das Happy End oft eben. Ja, also sehr, sehr gerne. Also einfach vorbeischauen. Ich habe auch ganz, ganz viele Ressourcen, Online-Ressourcen für PatientInnen. Zum Beispiel dieses Distress-Programm, von dem ich gesprochen habe. Das steht auch jedem zur Verfügung, der das haben möchte. Also das kann man sich auch so holen, natürlich gerne. Bin jetzt gerade dabei, das wieder zu aktualisieren. Also wie gesagt, wenn ich was Neues erfahre, kommt das dann wieder rein auch. Genau, also einfach mal vorbeischauen, stöbern, ja.
Super, packen wir auf jeden Fall alles in die Shownotes. Ja, Daniela, dann würde ich sagen, an dieser Stelle tausend Dank dir für deine Zeit, für die ganzen Erläuterungen. Sehr, sehr spannende Folge. Ernährung interessiert immer wahnsinnig. Vielen Dank dir.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir super viel Spaß gemacht. Schönen Tag dir. Tschüss.
Danke dir auch.